Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live und ich freue mich, dass heute nach längerer Zeit wieder der FPÖ-Klubobmann und Parteichef Herbert Kickl zu Gast ist. Schönen guten Abend.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Klubobmann, wir starten natürlich gleich mit dem Thema Budget. Gestern hat der Finanzminister in seiner Budgetrede das Budget vorgestellt. Heute gab es eine zeitweise doch recht hitzige Diskussion im Parlament zu diesem Budget. Sie haben das Budget heftig kritisiert. Der ÖVP-Klubobmann Wöginger hat daraufhin gemeint, dass ein Großteil der Maßnahmen, die Sie kritisieren, im Endeffekt von Ihnen mitbeschlossen wurden und hat auch eine Unterschrift hergezeigt eines Papiers, das Sie damals gemeinsam einen Brief an Brüssel geschickt haben. Läuft die Kritik da nicht ein bisschen ins Leere?
Nein, die Kritik läuft überhaupt nicht ins Leere. Und es ist ganz gut, dass man mal die Gelegenheit hat, diesen Brief nach Brüssel ein bisschen zu erläutern. Sie wissen ja, dass es uns wichtig gewesen ist, in diesen Verhandlungen mit der Österreichischen Volkspartei das Defizitverfahren von Österreich abzuwenden. Und das hat einen ganz, ganz klaren realpolitischen Hintergrund. Wenn Sie nämlich in einem Defizitverfahren drinnen hängen, dann sind Sie in gewisser Weise, nennen wir es freundlich, steuerbar durch Interventionen der Europäischen Union, die Ihnen ja da politisch ins Lenkrad greifen kann. Wenn ich es ein bisschen unfreundlicher formuliere, dann gibt ein solches Defizitverfahren die Möglichkeit einer Erpressbarkeit für politische Entscheidungen. Und das ist der Grund gewesen, warum ich als freiheitlicher Parteiobmann in dieser Verhandlung sehr, sehr rasch darauf gedrängt habe, hier in Brüssel zu signalisieren, dass wir dieses Defizitverfahren auf jeden Fall abwenden. Warum? Weil ich natürlich vorgehabt habe, vollkommen klar, im Unterschied zur Österreichischen Volkspartei und zur Verliererkoalition, die jetzt da am Ruder ist und herumwurschtelt, ganz, ganz andere Akzente auch in der Europapolitik zu setzen. Sie wissen, wir haben da andere Einstellungen als die Österreichische Volkspartei. Da geht es um die Frage der Schuldenunion, da geht es um die Frage der Erweiterung, wo wir uns vehement gegen eine Aufnahme zum Beispiel von Gesprächen mit der Ukraine, was einen Beitritt betrifft, aussprechen. Wir haben eine unterschiedliche Position im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen. Wir haben eine ablehnende Position zu diesem Wahnsinns-Rüstungsprogramm, das man jetzt vorantreibt. Wir sind sehr, sehr kritisch gegenüber diesem Klimakommunismus und lehnen das in dieser Vehemenz und in dieser zerstörerischen Form ab. Und um im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen, die dort ja vom Regierungschef Österreichs, also vom Bundeskanzler, in dem Fall wäre das dann nicht gewesen, zu treffen sind, wollte ich eine Abhängigkeit Österreichs, eine Erpressbarkeit, eine Steuerbarkeit ausschließen. Und das ist der Hintergrund dieses Briefs. Und diesem Brief ist beigelegt eine entsprechende Datei mit Maßnahmen, die das Ziel hat, der Europäischen Kommission gegenüber das Einsparungsvolumen von 6,3 Milliarden Euro, das war damals der Stand der Dinge, zu kommunizieren und zu sagen, also wir haben uns also hier darauf verständigt, dass wir diese 6,3 Milliarden zusammenkratzen. Jetzt wissen Sie aber auch, und das ist nämlich der Teil, den der Herr Wöginger dann nicht zeigt, und ich habe das hier gelb markiert, das ist die Beilage dieses Briefs, und dort unten steht dann bei den Anpassungen im Zusammenhang mit den Krankenversicherungen nichts dabei. Da steht nämlich nicht drinnen, dass wir die Krankenversicherungsbeiträge Beiträge für die Pensionisten erhöhen wollten, also die Pensionen kürzen, sondern das war ein Punkt der Debatte, wo die ÖVP diesen Ansatz gewählt hat. Und wir haben gesagt, wir bekennen uns dazu, dass wir in diesem Bereich etwas machen wollen. Aber unser Ansatz läuft in die Richtung, dass wir im Zusammenhang mit den Asylanten, die sich zuhauf in diesem Land befinden, die eine Vollversorgung in allen Bereichen von dieser Republik bekommen, die nichts für dieses Land leisten, dass wir dort einen Beitrag auch in diesem Bereich abheben. Und Sie wissen, wir haben 80.000 Asylanten in der Mindestsicherung, keiner von denen leistet irgendeinen Beitrag in der Krankenversicherung. Das ist also eine Absichtserklärung, sozusagen ein erster Pflock in Brüssel, wo aber der Finanzminister Mayer damals, ja, der das für uns dann draußen auch der Kommission präsentiert hat, klipp und klar gesagt hat, diese Dinge da drinnen sind disponibel. Und wenn Sie dann in der Geschichte der Verhandlungen noch ein bisschen weitergehen, dann werden Sie draufkommen, dass ich dann sehr, sehr rasch im Übrigen auch die Bankenabgabe eingefordert habe, ja, das war dann zum Leidwesen der Österreichischen Volkspartei, die kommt da zum Beispiel noch gar nicht vor. Und wenn wir diese Bankenabgabe da hineingeschrieben hätten, dann hätte sich da drinnen wieder etwas verschoben. Der entscheidende Punkt war für uns, rasch das Signal zu setzen, zu sagen, ja, wir machen das, aber der politische Streit, auf welche Art und Weise wir sozusagen diese 6,3 dann tatsächlich realisieren, der war mit der ÖVP noch lange nicht ausgestanden.
Aber jetzt geht dieser Streit, muss man sagen, seit Wochen hin und her. Die ÖVP sagt, sie wollten die Krankenversicherungsbeiträge erhöhen. Sie sagen, es war nicht so. Sie
haben es nicht
ausgeführt. Aber Sie könnten ja gegen die ÖVP vorgehen. Sie könnten sie erklären.
Jetzt muss ich alles, was da im Parlament gesagt wird, das ist auch nicht klagbar.
Und jetzt sage ich Ihnen, macht das auch in Aussendungen.
Das sage ich Ihnen noch, jetzt sage ich Ihnen noch einmal etwas. Schauen Sie, diese Österreichische Volkspartei ist für eines bekannt, ja, dass sie im Zusammenhang mit dem Budget lügt, dass sich die Balken biegen. Und da gibt es einen Namen, der heißt Brunner. Und Brunner war der Finanzminister dieser Republik. Das ist derjenige, der in die Geschichte dieses Landes eingehen wird als der größte Bilanzfälscher im Zusammenhang mit dem Budget. Das war dann derjenige, der mit diesem Frisieren von Zahlen, also mit einer falschen Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit, die Wahlen zugunsten der Österreichischen Volkspartei in Wahrheit manipuliert hat, der die österreichische Bevölkerung hinters Licht geführt hat. Dafür werden wir übrigens auch den Versuch unternehmen, eine Ministeranklage im Nationalrat durchzubringen. Und sein Klubobmann, der das alles mitgetragen hat und mit unterstützt hat, war ein gewisser August Wöginger. Und Sie können jetzt hinschauen, wo Sie wollen. Der nächste große Lügner der Österreichischen Volkspartei war ein gewisser Karl Nehammer, der sich in Diskussionen, ich glaube, es war sogar auch eine hier in diesem Studio, hingestellt hat und gesagt hat, also bitte, jeder, der da ein schlechtes Wort über den Zustand der österreichischen Wirtschaft verliert, das ist ein Miesmacher, das ist ein Schlechtmacher. Also den Deutschen geht es vielleicht schlecht, nicht? Aber die österreichische Wirtschaft ist eigentlich im besten Zustand. Wir brauchen überhaupt gar nichts unternehmen. Das Wirtschaftswachstum stellt sich von selbst ein. Und wir alle wissen, dass es nicht stimmt. Also den Vergleich mit der ÖVP, den gehe ich locker ein.
Jetzt ist allerdings unbestritten, dass, und Sie haben das ja damals auch in diesem Brief an Brüssel formuliert, es einen Einsparungsbedarf gibt. Wie hätte denn die FPÖ eingespart, wenn all das, was die Regierung da jetzt macht, schlecht ist?
Na, noch einmal, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Aber Sie dürfen nicht, dass dieses erste Paket, das dazu gedient hat, noch einmal ein Defizitverfahren abzuhalten, damit wir nicht erpressbar sind von der Europäischen Union. Bei der ÖVP ist das wurscht, weil die machen sowieso alles, was Brüssel will. Da ist das sozusagen weniger relevant. Ja, die sind stromlinienförmig, dass es eher gar nicht mehr geht. Aber wir haben eine andere Einstellung. Für uns bedeutet dieses historische Österreich ist frei. Morgen haben wir ja den 70. Jahrestag des Staatsvertrags, nicht? Und diese berühmten Worte von Fegel, die haben wir verinnerlicht. Wir haben das verinnerlicht, weil für uns bedeutet das, Österreich bleibt frei, Österreich sei frei, ja, oder Österreich werde frei, dort, wo du die Freiheit schon verloren hast. Und das gilt auch gegenüber der Europäischen Union, nicht nur in der Asylfrage, sondern auch in der Budgetfrage. Das war also nur der erste Teil. Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, wir haben dann die Bankenabgabe überhaupt erst ins Spiel gebracht. Das ist das, was sich die SPÖ jetzt quasi als Federl auf den eigenen Hut steckt. Das wird es ohne uns überhaupt gar nicht geben.
Die wäre bei Ihnen dann höher gewesen.
Die wäre höher gewesen, weil das, was man da jetzt macht, ist ja überhaupt ein Wahnsinn. Da ist ja die Bankenabgabe niedriger als das, was man den Pensionisten abknöpft. Ne? Die Banken, die Milliarden Gewinne gemacht haben, zahlen weniger als die Pensionisten, denen man jetzt die Pension kürzt. Das wäre ein weiterer Baustein gewesen. Und dann sind da Dinge drinnen, das unterschreibe ich durchaus, das wäre bei uns wohl auch geblieben und ist in außer Streit gestanden. Zum Beispiel die Abschaffung der Bildungskarenz, wo sich viele, für die das gar nicht gemacht worden ist, irgendwie so eine tolle Auszeit nehmen und auf Kosten des Steuerzahlers selbstverständlich auch die Frage der gesamten völlig überbordenden Umweltförderungen und. Ja? Aber Sie müssen das im Ganzen sehen, weil für uns war damit noch nicht das Ende erreicht, sondern das ist ein Baustein, das Defizitverfahren abzuwenden, und dann wäre es darum gegangen, auch in die Strukturen hineinzugehen. Das heißt aber, eine Umstellung in der gesamten Asyl- und Migrationspolitik, das ist ein riesiger Kostenfaktor seit 2015, mit der ÖVP nicht machbar. Die Kammern einzubinden im Zusammenhang mit den Zwangsmitgliedsbeiträgen, Wirtschaftskammern, na, das war vielleicht ein Aufschrei bei der Volkspartei, wo man nur dieses Wort in den Mund genommen hat. Aber das wäre eine Entlastung der Lohnnebenkosten, die es dringend brauchen würde. Und. Also da kommen viele, viele Faktoren dazu, die ich unter dem Bereich Systemänderung zusammenfassen würde, die für uns wichtig waren. Und deswegen habe ich immer gesagt, wir machen jetzt eine erste Aufräumaktion in diesen 3 Tagen. Aber wenn wir dieses Haus Österreich befreien von dieser Schuldenlawine in einem ersten Ansatz und es neu herrichten, dann bauen wir es gleich so auf, dass wir es modernisieren und nicht, dass alles wieder so ist wie vorher. Das ist der jetzige Stand der Dinge.
Jetzt werfen Ihnen die Regierungsparteien ja vor, Sie hätten all das umsetzen können, diese ganzen Kritikpunkte, wenn Sie in eine Regierung gegangen wären. Die ÖVP verspricht Sie ja überhaupt als Willen nicht Kanzler.
Das ist ja die nächste Lüge. Ja, natürlich wäre ich lieber Bundeskanzler gewesen. Das ist ja vollkommen klar, um etwas gestalten zu können, um den Leidensdruck der österreichischen Bevölkerung zu lindern. Ja, um in diesen harten Zeiten die notwendigen Maßnahmen zu setzen, aber eben auch in anderen Bereichen, wo die ÖVP nichts davon wissen wollte. Stichwort eine wirklich konsequente Asyl- und Migrationspolitik zum Beispiel. Das ist die berühmte Strukturreform, einmal bei den Krankenkassen dort einmal hineinzufahren, wo verschiedenste Interessen nur gegeneinander arbeiten und Milliarden verbrannt werden, ohne dass ein einziger Patient etwas davon hat. Aber das sind alles Tabuzonen. Und dann steht man vor der Entscheidungsfrage, was will man jetzt haben? Den Titel Bundeskanzler und keine Möglichkeiten, irgendetwas zu verändern. Nur so denken die Herrschaften vielleicht, dass das dann großartig ist. Dann kann man sich von Buffet zu Buffet turnen, ein paar Festveranstaltungen besuchen und am Ende kriegt man dann eine Visitenkarte. Wenn man ausscheidet, da steht dann drauf Bundeskanzler.at und kann seine Geschäfte machen. Das ist nicht mein Zugang. Wenn Bundeskanzler, dann im Sinne der Volkskanzlerschaft. Und das heißt, an den großen Stellschrauben zu drehen. Und das heißt im Übrigen dann auch, die Politik wieder an die Interessenslage der Bevölkerung, an den Souverän rückzukoppeln. Da wird ja jetzt drüber gefahren, da werden ja lauter Dinge gemacht, die kein Mensch haben will. Und wenn es dafür keinen Partner gibt, dann verzichte ich drauf. Dann verzichte ich drauf. Das ist im Übrigen die komplette Widerlegung der Behauptung, der ÖVP wäre so machtgeil. Na, wenn ich machtgeil wäre, dann hätte ich gesagt, bitte her mit dem Bundeskanzler, selbstverständlich. Ich nehme das. Ja? Aber das zeigt, wie diese Herrschaften ticken. Und was mich besonders freut ist, wenn ich draußen mit den Menschen rede und wenn sie mich irgendwo erkennen und wenn sie mir ansprechen, dass ich ganz, ganz oft höre, also da haben sie einen Respekt davor, dass es einen Politiker gibt, der für seine Überzeugung einsteht und dafür auf den Posten verzichtet. Und dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Dann werden wir den Abstand zur ÖVP so vergrößern, dass aber alles klar ist in der Hackordnung.
Dennoch bleibt auch übrig, dass Sie sich mit der ÖVP nicht auf die Aufteilung der Ministerien einigen konnten. Da ging es ja unter anderem auch um das Innenministerium. Waren Sie da zu wenig kompromissbereit? Hat die ÖVP Sie da ausgepokert im Endeffekt? Was ist da schiefgelaufen?
Ich glaube, dass die ÖVP ein Modell verfolgt hat, das da gelautet hat, weiter wie bisher. Das war, und dann hat man gesagt, na gut, wir machen es jetzt mit den Freiheitlichen. Wir halten dem Kickl die Kanzlerkarotte hin. Du kannst Bundeskanzler werden, aber gleichzeitig nehmen wir dir alle Kompetenzen, errichten lauter politische Tabuzonen, über das man überall nicht drüber reden darf, alles, was man nicht machen darf, alles, was man nicht angreifen darf, von Corona bis zum ORF, alles verboten, alles. Ja. Vielleicht beißt er in die Kanzlerkarotte, dann haben wir ihn de facto sozusagen bloßgestellt. Das war die eine Möglichkeit. Wenn er das nicht macht, ja, dann verstehe ich, warum die ÖVP so wenig Zeit gehabt hat zum Verhandeln. Dann verhandeln wir ohnehin schon nebenher mit den anderen beiden, mit der SPÖ und mit den NEOS. Und dann haben wir die andere Variante. Aber das zeigt mir, dass diese ÖVP kein Interesse an einer echten Veränderung hat, sondern dass es ihr um eines geht, das ist Macht und das ist Gift für diese Republik und mehr Menschen erkennen das. Und das wird der ÖVP auf den Kopf fallen.
Kommen wir zur jetzigen Regierung. Die ist jetzt etwas über 2 Monate im Amt mittlerweile. Sagt man normalerweise 100 Tage Schonfrist, gibt man einer Regierung. Ich nehme an, die Schonfrist hat die Regierung bei Ihnen nicht.
Wie viel die hat sie ja schon verbraucht beim Verhandeln.
Ihre Bilanz aus?
Na, schauen Sie, ich meine, Anfang März ist diese Verliererampel angelobt worden. Und ich meine, man muss sich immer fragen, was ist denn sozusagen der Hintergrund? Wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Und das ist ja keine politische Konstellation, die deshalb das Licht der Welt erblickt hat, weil da jetzt irgendwo ein großer Visionär wäre, der gesagt hätte, wir müssen in Österreich, so wie Bruno Kreisky zum Beispiel es gemacht hat, ein Modell der Chancengerechtigkeit und der Aufstiegsmöglichkeiten entwickeln. Oder wir müssen die Nummer 1 werden in Europa in den verschiedensten Bereichen. Ja? Oder wir müssen, weiß auch nicht, im Bereich des Wohlstands ganz, ganz vorne mit dabei sein, die familienfreundlichste Gesellschaft oder irgendetwas Ähnliches. Das ist ja alles nicht der Fall. Und ich habe übrigens versucht, in den Verhandlungen mit der ÖVP einmal eine solche Vision zu skizzieren und ich habe nur in ratlose Gesichter geschaut, weil das die Herrschaften überhaupt nicht interessiert hat. Also ist es etwas anderes. Es ist Der macht er halt. Es ist die Angst vor dem Wähler, damit ist es die Angst vor der Freiheitlichen Partei, damit ist es die Angst vor der Veränderung und damit ist es eigentlich die Angst vor dieser notwendigen, ja, Redemokratisierung, dieser von mir immer wieder eingeforderten und vorangetriebenen Rückankoppelung der Regierungsvertreter, der Regierungsämter an den Willen der eigenen Bevölkerung. Das Recht geht vom Volk aus. Und das hat wieder das erste Gebot der Politik zu sein. Und da wollen die Herrschaften nichts davon wissen. So, das ist eine Anti-Kickl-Allianz. Das hört man ja bei jeder Parlamentsdebatte, das merkt man in jedem Interview. That's it. So, und was war bisher? Dann haben wir ein Budget jetzt vorgelegt bekommen, wo draufsteht, es wird saniert. Was stellt sich jetzt der Normalverbraucher vor, wenn er hört, es wird etwas saniert? Dann würde man glauben, die Schulden werden abgebaut. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt in den letzten Jahren hat diese gescholtene schwarz-grüne Regierung 88 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Und jetzt stellt sich einer hin, der Finanzminister der neuen Regierung, und sagt, wir sanieren das. Und das schaut dann so aus, dass er bis zum Jahr 2029 82 Milliarden weitere Schulden dazu macht. Also zu den 400 Milliarden Euro Schulden, die wir jetzt schon haben, kommen noch einmal 82 Milliarden dazu und dann stellt man sie hin und sagt, wir sanieren das Budget. Das ist also das eine, das ist keine Glanzleistung, im Gegenteil, das ist ein fortgesetzter Betrug, eine Mogelpackung. Und dann haben wir die Blendgranate bei der Familienzusammenführung, ja, also dieser Schmäh, wo man sagt, es wird etwas gestoppt, in Wahrheit wird es nur gehemmt und wenn man sich auf das Recht der Familienzusammenführung beruft, dann kommt man erst wieder herein, das ist der nächste Schmäh. Und ansonsten treibt man sich bei diversen Gedenk- und Festveranstaltungen herum, ja, und redet gescheit über die Gründerväter dieser Republik und macht das genaue Gegenteil. Das waren Leute, die auf Österreich geschaut haben, die genau gewusst haben, dass wir aus eigener Kraft heraus in diesem Land was aufbauen müssen und die Herrschaften, das zeigt sich jetzt beim Budget, die kapitulieren vor der Europäischen Union, liefern sich der EU-Kommission aus und der einzige Wirtschaftsimpuls, den sie sich für dieses Land erwarten, ist, dass für sie irgendetwas abfällt, wenn sich vielleicht in Deutschland oder sonst irgendwo etwas tut. Ein paar Krümel. Aber selber wollen sie nichts bewegen. Und deswegen habe ich heute dann auch von einer Totalkapitulation gesprochen.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir einerseits darüber, wie Sie diese Regierung jetzt ärgern wollen mit einer Anfrageflut und einem Urschuss und über das Thema Asyl und Migration und die Frage, was bedeutet es, wenn Deutschland da jetzt zurückweist. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Zu Gast im Studio ist FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Schönen guten Abend noch.
Guten Abend.
Zweiter Teil unseres Gesprächs. Sie wollen die Regierung jetzt mit unzähligen Anfragen zum Thema Corona vor sich hertreiben, wie Sie es formulieren, ärgern, meint die Regierung, die spricht davon, wollen damit primär die Verwaltung lahmlegen. Und das Ganze würde Millionenkosten produzieren. Das ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders, oder? Von parlamentarischen Anfragen.
Also Sie sollten nicht den Fehler machen, alles zu glauben, was Ihnen die ÖVP so...
Ich glaube es nicht, ich stelle nur die Frage.
Einflüstert. Sie versucht ja da schon seit längerem über diverse Medien und über ihre Kanäle, die sie da hat, dieses Instrument der parlamentarischen Anfrage jetzt madig zu machen. Ganz einfach deshalb, weil es ihr unangenehm ist. Das verstehe ich schon, aber ich erzähle Ihnen auch hier gern die Geschichte. Erstens einmal hätte diese Regierung ja die Möglichkeit gehabt, eine solide Aufarbeitung auf den Weg zu bringen. Das hat sich ja verabsäumt, da hat es ein Gefälligkeitsgutachten der Akademie der Wissenschaften gegeben. Ja, natürlich, man kann sich de facto selbst beauftragen und sich selbst kontrollieren. Ich habe eher mal auch den Vergleich gebracht, das wäre so ähnlich, wie wenn die russische Akademie der Wissenschaften den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine untersucht und bewertet. Das hat dann eine ähnliche Wertigkeit. Also das kann man mal vergessen, das ist sie schuldig geblieben. Dann habe ich als Privatperson nach dem Auskunftspflichtgesetz, wo ja die Regierung zur Transparenz verpflichtet ist und alle reden ja von Transparenz, habe ich dann Anfragen gestellt und wollte Einblick haben in bestimmte Protokolle. Da hat es ja unzählige Kommissionen gegeben. Was ist dort eigentlich besprochen worden? Was ist dort protokolliert worden und so weiter? Der Hintergrund war das Auffliegen der RKI-Files in Deutschland. Sie können sich vielleicht erinnern, die mussten ja auch erst herausgeklagt werden. Und dann habe ich die Auskunft bekommen vom Bundeskanzleramt und in weiterer Folge dann auch von den anderen Ministerien, die ich kontaktiert habe. Ich dürfte das nicht machen, weil ich bin Abgeordneter und dieses Auskunftspflichtgesetz, das gilt nur für Privatpersonen, was natürlich rechtlicher Unfug ist. Ja, und das ist längst widerlegt und ist auch noch ein Verfahren anhängig. Aber man hat gesagt, dann mach Anfragen. Und dann haben wir Anfragen gemacht. Ja. Und es sind nicht unzählige, Herr Fellner, sondern es sind knapp über 800. Und das ist jetzt gar nicht so viel. Das ist jetzt gar nicht so viel, wenn man vergleicht, dass in den letzten 5 Jahren fast 20.000 Anfragen parlamentarisch eingebracht worden sind. Ich habe da nie gehört, dass das irgendwo ein Lahmlegen der Verwaltung gewesen wäre. Und viele von denen, die sich jetzt aufregen, die NEOS zum Beispiel, die da auch schon mit werden, das waren sogar dann diejenigen, die ihre Abgeordneten dann dafür ausgezeichnet haben, wenn sie besonders viele Anfragen gestellt haben. Und bei ihnen erscheint ja auch immer vor dem Sommer meistens, wenn sie dann die Zeugnisse verteilen für die Politiker, wer sind die fleißigsten Abgeordneten? Und da kommen immer zwei Komponenten vor. Und das eine sind die Reden und das andere sind die Anfragen. Und jetzt sind diese Anfragen auf einmal böse. Dass die ÖVP, die nicht weiß, was Oppositionsarbeit ist, das damit nichts anfangen kann, das verstehe ich schon. Aber der wirkliche Hintergrund, warum sie so ein Problem hat, ist, dass sie jetzt dazu verpflichtet ist, schriftliche Auskunft zu geben. So. Und das, was einmal verschriftlich ist, das biegt dann. Und dann werden wir uns das genauer anschauen, ob das alles miteinander zusammenstimmt. Dann werden wir sozusagen ein Screening dieser ganzen Corona-Maßnahmenpolitik vornehmen. Und so werden wir uns dann Schritt für Schritt in diese Aufklärung hineinarbeiten und die Aufklärung vorantreiben, die Regierung selber sicherstellen hätte können. Aber es ist jetzt nicht getan und sie wird wahrscheinlich einen Grund dafür haben.
Aber Stichwort Aufklärung von Corona. Warum kein eigener Corona-Urschuss? Sie machen jetzt einen Urschuss zum Innenministerium. Da soll es aber primär wohl auch um den Fall Pilnacek gehen. Warum machen Sie keinen eigenen Corona-Urschuss?
Naja, wir können jetzt in einem Jahr nur einen machen. Und man muss dann halt immer auch Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, wir haben hier eine gute Kombination gefunden, sodass wir mal den gesamten polizeilichen Bereich, und das war ja sehr, sehr viel im Zusammenhang mit diesen ganzen verfassungswidrigen Demonstrationsverboten, mit dem teilweise wirklich völlig unverhältnismäßigen Einschreiten von bestimmten Polizeieinheiten gegen Demonstranten, Stichwort Sturm auf das Versicherungsgebäude, was es nie gegeben hat und so weiter, wo wir uns diesen Teil einmal anschauen. Und ich habe ja gesagt, dass ich auch nicht ausschließe, dass es dann in weiterer Folge auch weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit der Corona-Politik gibt. Und da tun sich ja jetzt interessante Dinge, gerade heute auch auf europäischer Ebene, wo die Frau von der Leyen quasi vom Gericht her dazu verpflichtet wird, ihre Pfizer-Deals offenzulegen aus Amerika. Erwarte ich mir da auch noch ganz, ganz spannende, sage ich mal, Auskünfte, spannende Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona. Also das läuft uns nicht davon. Aber ich habe fast ein bisschen lachen müssen, dass der Herr Machetti, der Schmalspur-Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei, jetzt beklagt, dass wir das nicht machen. Vielleicht machen wir auch was im Europäischen Parlament. Und dann erwarte ich mir, nachdem wir so jammert, dass wir es nicht gemacht haben, die Unterstützung der EVP im Europäischen Parlament. Dann werden wir schauen, ob er es ernst gemeint hat, weil das hängt ja alles miteinander zusammen.
Kommen wir zum Fall Pilnacek, den Sie jetzt eben auch thematisieren wollen. Was erwarten Sie sich denn, was da rauskommt? Und ist das wirklich etwas, was in einen Urschuss gehört? Sollte da jetzt nicht einmal die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln?
Ja, das Thema haben wir immer wieder. Nicht? Also das haben Sie fast bei jedem Untersuchungsgegenstand bei parlamentarischen Ausschüssen, dass es da gewisse Überschneidungen gibt. Aber ich denke mal, es ist schon hier im Zusammenhang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen für den Normalverbraucher irgendwie kaum noch nachvollziehbar, dass die eine Staatsanwaltschaft etwas einstellt und dann wieder aufnimmt und die andere stellt es dann ein und. Also das ist ja alles schon von dem her etwas undurchsichtig, das ist das eine. Und zum Zweiten gibt es halt schwerwiegende, interessante Aussagen von Personen aus dem Umfeld des Herrn Pilnacek, die es, glaube ich, wert sind, dass man einfach genauer nachschaut. Und wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich ja vor dem Untersuchungsausschuss dann auch nicht fürchten.
Glauben Sie, dass Christian Pilnacek umgebracht wurde?
Das möchte ich so nicht sagen, aber ich denke, dass jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Peter Pilz, und Sie wissen, ich bin da immer sehr vorsichtig, ich bin kein Freund von Peter Pilz, aber das muss man ihm lassen, dass er hier offenbar sehr solide recherchiert hat, dass da Dinge auch ans Tageslicht getreten sind im Zusammenhang zum Beispiel mit dem pathologischen Befund, ja, dass da Dinge aufgetreten sind, die erklärungsbedürftig sind. Und ich denke, dass es notwendig ist, dort einfach genauer nachzuschauen. Und dass die ÖVP dieses Innenministerium für ihre Zwecke missbraucht, dass es hier sozusagen ein Dreieck gegeben hat, Justiz, Finanz und Innenministerium, wo die ÖVP über Jahre und Jahrzehnte sich dieses Netzwerk aufgebaut hat, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben und andere zu schädigen. Ja, das ist ja auch ein offenes Geheimnis in dieser Republik.
Kommen wir noch zum Thema Asyl. Deutschland hat da jetzt angekündigt, also der neue Innenminister, Flüchtlinge an den Grenzen künftig zurückzuweisen. Das passiert angeblich laut deutschen Aussagen auch schon. Begrüßen Sie diesen Schritt?
Ich begrüße das nicht, weil es eine Problematik für Österreich bringt, aber das steht den Deutschen natürlich zu. Ja, und ich habe ja in meiner Zeit als Innenminister eine ähnliche Situation gehabt, damals mit den Deutschen, da hat es in Bayern Landtagswahlen gegeben und dann hat man dann eben auch angekündigt, dass man genau diese Maßnahme auch gegenüber Österreich umsetzen wird. Aber das ist geltendes Recht, dass Deutschland das machen kann. Wir machen sie auch. Ich habe das auch gemacht im Zusammenhang mit Grenzübertritten aus Ungarn. Man könnte es auch jetzt machen. Die Polizei hat nur das Problem, dass es zu wenig Personalkapazitäten gibt, dass man die Grenze dann halt auch entsprechend sozusagen überwachen kann. Aber wenn nachweisbar ist, dass diese Person aus diesem Land kommt und unmittelbar im Grenzbereich aufgegriffen wird, dann steht es dem Staat zu, hier zurückzuführen. Ich habe das damals etwas anders gemacht. Ich habe das quasi für Österreich entschärft, weil ich dann einfach im Gegenzug den Deutschen gesagt habe, gut, wenn ihr das macht, dann werden wir etwas anderes machen. Dann werden wir ganz, ganz rigorose Grenzkontrollen einführen. Und zwar werden wir das dann am Grenzübergang in Salzburg machen und dann werden wir das am Grenzübergang in Kufstein machen. Und dann werden wir mal schauen, sozusagen, wie das dann ist, wenn in Deutschland der Leidensdruck entsteht. Und das hat dann gereicht für Deutschland, um diese Maßnahme nicht umzusetzen. Aber im Prinzip steht es Deutschland zu. Die Antwort müsste eigentlich sein, dass Österreich das Gleiche macht, dass Ungarn das Gleiche macht. Und dann sind wir irgendwann einmal in einer Art von Domino, dort, wo das ganze Problem hingehört, nämlich an der EU-Außengrenze. Und da bin ich dann wieder bei meiner Festung Europa, die mir die liebste Variante wäre, die in Wahrheit nur zu erreichen sein wird, wenn es eine Festung Deutschland, Festung Österreich, Festung Ungarn, Festung Polen, Festung Slowakei und so weiter gibt, weil dann werden die Herrschaften in der Europäischen Union einmal hellhörig werden und dann werden wir das Problem an die Außengrenze bringen, dort, wo es hingehört. Und die Grenze gehört nicht überwacht und nicht kontrolliert, sondern geschützt und verteidigt. Alles andere ist eine halbe Lösung und damit keine Lösung.
Aber sehen Sie da jetzt ein Umdenken in der Europäischen Union am Beispiel von Deutschland?
Nein, das sehe ich nicht. Das ist die blanke Angst vor der AfD, die da jetzt die Handeln treibt. Und wir werden ja sehen, wie lange das dann auch durchhält. Aber das würde es alles nicht geben, wenn die AfD nicht in den Umfragen so stark wäre. Das können wir uns mal glauben. Dann würde dort kein Mensch einen Finger rühren im Zusammenhang mit Asyl und Migration. Und dass es kein Umdenken gibt, das zeigt ja die Tatsache, dass man nach wie vor dieses Projekt des EU-Migrationspakts vorantreibt, wo man dann de facto ohne jede Obergrenze Flüchtlinge in die Europäische Union weiter hereinlassen will. Das ist ja ein Riesenproblem, wo man Umverteilungsmechanismen implementieren will und. Das zeigt ja in Wahrheit, dass man sich auf genau das Gegenteil vorbereitet. Und dass es kein Umdenken gibt, das zeigt sich auch daran, dass man den Viktor Orban Milliardenstrafen dafür aufbrennt, dafür, dass er das tut, was man eigentlich machen sollte, nämlich die EU-Außengrenze schützen. Das ist nämlich genau das, was er mit dem Zaun gegenüber Serbien gemacht hat und mit den Transitzentren und die Europäische Union, die von sich selber behauptet, wir wollen die EU-Außengrenzen schützen, straft denjenigen mit Milliardenbeträgen ab, der genau das macht. Also da braucht man nicht mehr weiterreden. Das ist ja jenseits jedweder Glaubwürdigkeit.
Sie haben die AfD gerade angesprochen. Jetzt gibt es in Deutschland einen Bericht des Verfassungsschutzes, der die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnet. Die FPÖ pflegt enge Kontakte zur AfD. Werden Sie das angesichts dieser Einstufung jetzt überdenken?
Also das ist ja in etwa das gleiche Spiel, das man da in Österreich mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands versucht, wo also die, wie soll man sagen, eine ideologisch linke Institution im Auftrag der Mächtigen jetzt da versucht, die Opposition madig zu machen. Das ist nur ein weiterer Baustein, wo man sieht, wie totalitär selbsternannte Demokraten eigentlich vorgehen. Das ist, wenn eine Oppositionspartei zu stark wird, gefährlich für die Parteien, die glauben, dass sie selbst die Demokratie verkörpern und dass sie unersetzbar sind, dann verschärft man die Methoden. Und das fängt beim Madigmachen von parlamentarischen Anfragen an. Wenn man dann sagt, auf einmal darf dann die Demokratie nichts mehr kosten, da ist dann alles zu teuer. Ja? Und geht weiter über die Kriminalisierung in Form von solchen Berichten, über Strafanzeigen und das endet dann bei irgendwelchen Parteiverboten, wenn man Kandidaten aus dem Verkehr zieht, wie man das in Rumänien erlebt haben, oder wenn man dann, wo es noch gar kein rechtskräftiges Urteil gibt in Frankreich, die Marine Le Pen dann quasi für einen Wahlgang eliminieren will. Und das zeigt, dass die Herrschaften mit ihrem Latein am Ende sind, weil nämlich diese patriotischen Parteien überall am Vormarsch sind, weil sie das beherzigen, was ich vorher angesprochen habe, nämlich diese Rückkoppelung zum Souverän wieder zu pflegen. Einfach die elementare Frage zu stellen in einer Demokratie, was wollen die Menschen eigentlich überhaupt? Und das dann umzusetzen und nicht zu sagen, was gefällt denen in Brüssel oder was gefällt jemandem sonst irgendwo und welche wirtschaftlichen Interessen verbindet jemand damit, sondern was wollen die Leute? Und das ist einfach jetzt ein Teil eines breiten Spektrums, das man da aufbietet, um patriotische Parteien madig zu machen und zu vernadern. Ich glaube, das wird den gegenteiligen Effekt haben. Die AfD wird weiter Zulauf haben. Und es ist gut, dass sie stark ist, weil dann müssen sie die anderen auch bewegen. Das zeigt ja, dass man dann auch als Opposition viel erreichen kann.
Der deutsche Sozialwissenschaftler Fabian Virchow meint, dass die FPÖ ebenfalls ein Fall für den deutschen Verfassungsschutz wäre, wenn man diese Maßstäbe heranziehen würde.
Ach so, will er jetzt mit dem deutschen Verfassungsschutz in Österreich eingreifen, oder wie?
Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ein absoluter Holler, weil das, was der Verfassungsschutz da jetzt irgendwo vorgelegt hat, ist ja jetzt durchgesickert, dieses Papier. Ist ja eine lose Zitatensammlung ohne jedes wissenschaftliche Substrat. Ja. Das ist nichts anderes als ein Vernaderungsinstrument, so etwas Ähnliches wie der Rechtsextremismusbericht in Österreich. Da muss man ja ehrlich gesagt als Demokrat, da muss eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Es ist wirklich das letzte Aufgebot, das man da versucht in Stellung zu bringen. Wir sind eine lupenrein demokratische Partei. Ja, das kann ich zu 100% hier behaupten. Und ich glaube, der Verfassungsschutz, der sollte sich einmal diejenigen Parteien anschauen, die mit ihrer politischen Arbeit daran arbeiten, die Souveränität Österreichs salamischeibenmäßig aufzulösen. Österreichs Souveränität aus der Hand zu geben, unsere Eigenstaatlichkeit de facto zu beenden. Zum Beispiel, indem man uns einem Defizitverfahren ausliefert und nicht alle Hebel in Bewegung setzt, das zu verhindern. Zum Beispiel dafür, dass man auf europäischer Ebene ja, Entwicklungen unterstützt, die das Vetorecht einzelner Staaten ausschließen. Oder indem man zum Beispiel Entwicklungen unterstützt, wo wir unsere Souveränität in Sachen Budget und Finanzen durch eine gemeinsame Schuldenunion verlieren. Das ist ein Angriff auf die Eigenstaatlichkeit Österreichs. Das ist auch voll für einen Verfassungsschutz.
Kommen wir ganz zum Schluss noch zu den Wahlen. Sind Sie der Meinung, dass diese Bundesregierung jetzt eigentlich 5 Jahre durchdienen wird oder rechnen Sie mit vorgezogenen Neuwahlen?
Das lässt sich nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass jeder Tag, den diese Bundesregierung im Amt ist, kein guter Tag für Österreich ist. Wir verlieren nur Zeit und wir verlieren Geld. Und ich traue mich heute zu sagen, es wird sich nichts zum Besseren verändern. Auch nicht in dieser ganzen Budgetfrage, in dieser Finanzfrage, in der Schuldenfrage, aber auch nicht in allen anderen wesentlichen Bereichen, wo der Leidensdruck der Menschen enorm ist. Und da bin ich wieder bei Asyl und Migration. Da bin ich auch bei einer anderen Positionierung gegenüber der Europäischen Union. Die heißt Zusammenarbeit, ja, aber sicherlich nicht Unterwerfung. Wir sind kein Filialbetrieb, wir sind kein Befehlsempfänger, sondern wir haben in Brüssel für unsere eigenen Interessen einzustehen und. Und ich glaube, das ist dringend notwendig. Und diese Umkehr, diese Rückkoppelung der Politik an den Souverän, die kann man dann jetzt zwar bremsen, das kann man zu stoppen versuchen, aber es wird halt dann umso deutlicher das Votum der Wähler ausfallen, wenn es dann soweit ist.
Es könnte natürlich sein, dass es erst in 5 Jahren soweit ist, dann wäre die nächste überregionale Wahl.
Ja, aber wir werden ja sehen, ich meine, wir werden, glaube ich, in 1,5 Jahren oder in 2 Jahren wählen wir dann in Oberösterreich. Na, da bin ich schon sehr, sehr neugierig, weil wir jetzt eine Budgetpolitik erleben, die ja die ja ein unglaubliches Belastungspaket auf den Weg bringt, wo die Leistungsträger angegriffen werden. Und das sind einmal die Pensionisten, weil die haben schon Leistung erbracht, aber auch die zukünftigen Pensionisten, weil die können ja dann später gehen. Also wo man sehr, sehr viele Belastungen ausrollt, aber wo man nichts tut, um einen, sage ich mal, einen Befreiungsschlag zu setzen und dann entsprechenden Impuls für den Wirtschafts- und Industriemotor in Österreich. Da kommt überhaupt gar nichts daher. Im Gegenteil, das gefährdet man noch dadurch, dass man schlechtere Ratings kassiert durch das Defizitverfahren, damit die Kredite teurer werden, die Staatsschulden, aber auch die Kredite für die Unternehmen und für die Häuselbauer. Und dann werden wir wählen in Oberösterreich, im Industrieland Nummer 1. Das sind nämlich diejenigen in Österreich, die am meisten darunter leiden. Und dann bin ich gespannt, wie die ÖVP das argumentieren wird. Und dann werden Sie sehen, dann werden die Dinge schon sehr rasch wieder in Bewegung kommen.
Was auf jeden Fall ansteht, ist dann 2028 die Bundespräsidentenwahl. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dort selber anzutreten?
Das ist eine Überlegung, die habe ich mir überhaupt noch nicht gestellt. Ja. Also ich habe ja immer gesagt, Volkskanzler, und dabei bleibt es jetzt auch.
Das heißt, für Sie ist das Ziel Volkskanzler und nicht Volksbundespräsident?
So ist es, ja, so ist es.
Herr Kickl, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann diskutieren hier gleich Peter Westenthaler und Josef Zschapp. Wir sprechen natürlich über das Interview mit Herbert Kickl, wir sprechen über das Budget und die Budgetrede des Finanzministers und die Frage, war das schon alles oder kommt da noch mehr, wird wie immer gleich ein sehr spannendes Duell mit Peter Westenthaler und Josef Zschapp. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es hier weiter.